Wir wollen zusammen eine Woche im Leben von der Familie Fromm beobachten. Heute ist Sonntag und Familie Fromm kommt jetzt nach dem Gottesdienst wieder heim.
Ach, es war einfach ein schöner Gottesdienst, gell Max?
Und wie? Ich habe alle Lieder kennt und habe mega gut können der Predigt zuhören. Um was ist es eigentlich gegangen?
Es ist doch darum gegangen, also der Prediger hat gesagt, dass wir uns als Christsein auch daheim leben müssen. Ja, was auch immer das bedeutet. Auf alle Fälle war es eine schöne Predigt gewesen.
Ja, jetzt sind wir wieder richtig gut zugerüstet für die kommende Woche und können endlich wieder unser Leben leben. Du Maya, wie war denn im Follow-Me gewesen?
Gut, wir haben gelernt, dass man nicht nur am Sonntag Christ ist, sondern die ganze Woche und sich auch so verhalten sollte. Ich habe mir vorgenommen, die ganze Woche darauf zu achten.
Hey, das ist eine super coole Idee. Wir können ja jeden Tag gerade uns Gedanken machen über eins von diesen Geboten und versuchen, das umzusetzen.
Montag. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Hof oder Jacke.
Du Max, einen auf der anderen Strassenseite, da wird endlich gebaut.
Ja, weißt du auch, wer dort baut?
Nein.
Ein Fischer, sein Sohn, seine Familie.
Was? Ausgerechnet der? Die bauen ein Haus? Oh, das wird sicher so ein riesen Protzbau mit Garten, Swimmingpool und allem Pipapo. Und überhaupt, wir wohnen immer noch zur Miete und der baut ein Haus. Mann, wir arbeiten den ganzen Tag und dann fällt das einfach so in die Schoss.
Ja, genau. Guten Morgen zusammen. Ich gehe jetzt in die Schule. Ich muss mich nämlich noch bei der Tina entschuldigen. Die hat letzte Woche eine mega coole neue Jacke gehabt. Und ich war total neidisch auf sie. Und habe allen erzählt, dass die Jacke voll blöd ist. Das muss ich wieder in Ordnung bringen.
Dienstag. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden über deine Nächsten.
Du Lina, hast du schon gehört? Der Lehmann hat ein Verhältnis.
Du, ich weiss, das geht im Fall schon lange so. Jeden Donnerstag oben fährt er noch mal weg. Und dann steht sein Auto die halbe Nacht in der Bergstrasse. Du weißt doch, dort wo die Evi genau wohnt. Und seine Frau, die merkt nichts davon. Die ist schön blöd.
Haben Sie schon gehört? Unser Nachbar, der Herr Lehmann, hat jeden Donnerstag oben in der Bergstrasse Klavierunterricht. Und am Samstag an unserem Schulfest spielt er dann das erste Mal in der Öffentlichkeit. Er hat gesagt, dass das schon immer sein Jugendtraum war. Ist das nicht toll?
Mittwoch. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Max, Telefon, unser Pastor ist dran.
Ich kann gerade nicht. Ich bin am Auto waschen. Was will er denn?
Er fragt, ob du schnell etwas in der Gemeinde helfen kannst, umtragen oder so.
Sicher nicht. Ich bin jetzt am Auto waschen. Ich muss es noch staubsaugen und polieren. Und nachher, am Nachmittag kommt es regnen. Ich will doch keine Wasserflecken auf meinem schönen Auto. Kannst du nicht irgendwie eine dumme Ausrede dir einfallen lassen?
Du, er fragt, ob du dafür am Samstag ein paar Kinder kannst in die Jungschi fahren.
Was? Kinder? In meinem schön putzten Auto? Spinnt denn der eigentlich?
Sorry.
Das kann ja gar nicht gehen. Der macht doch alles wieder dreckig. Der kommt auf Ideen.
Mami, darf ich mein Handy verkaufen?
Was? Dein Handy verkaufen? Du bist doch gefühlt ständig da dran.
Ja, eben darum. Das Handy hat in meinem Leben so eine hohe Stellenwert. Das muss ich ändern.
Donnerstag. Du sollst nicht stehlen.
Du Max, ja. Wieso ist denn auch dein Arbeitsrucksack so schwer?
Oh super, dass du mich da noch daran erinnerst. Weißt, ich habe noch ein paar Schrauben mitgenommen aus dem Geschäft und ein bisschen Werkzeug für das Gartenhäuschen, das ich bauen
will. Oh, weiss denn das dein Chef?
Sicher nicht. Was meinst du, wie der reagieren würde? Weißt du, schliesslich steht mir eigentlich schon lange die Halserhöhung zu. Und da habe ich halt gefunden, ich tue dem ein bisschen nachhelfen.
Okay. Ich muss euch etwas erzählen. Gestern haben zwei aus meiner Klasse aus der Migros ein Päckchen Kaugummi gestohlen. Ich finde das im Fall voll schlimm.
Freitag. Du sollst Vater und Mutter ehren.
Stell dir vor, Max, mein Vater hat heute noch angerufen. Er hat gefragt, ob wir am Samstag vorbeikommen auf einen Besuch. Einfach so, zum Kaffee trinken.
Schon wieder? Dort sind wir doch schon vor 8 Wochen. Hey, das sind jedes Mal 15 Kilometer Autofahren. Hast du schon überlegt, dass das am Benzin kostet?
Jo, ich habe ihn auch abgewimmelt, wenn ich daran denke, wie mein Vater seinen Kaffee schlürft. Das lenkt mir gerade. Und meine Mutter, die hört so schlecht, da musst du immer schreien. Immerhin brauchen sie nicht mehr so viel Geld. Es gibt mal ein schönes Erbe.
Guten Morgen, liebes Mami. Guten Morgen, lieber Papi. Ich wollte euch nur mal sagen, dass ich euch ganz fest lieb habe.
Samstag. Familienzusammenkunft.
Und wie ist es euch in dieser Woche gegangen? Habt ihr jeden Tag auf ein Gebot geachtet?
Ja, vielleicht nicht ganz so streng. Aber ich finde, wir haben uns recht gut verhalten. Und ich habe in der Frauengruppe mal darüber geredet, auf was man so schauen könnte.
Mir ist es auch super gegangen. Ich habe mit meinem Kollegen darüber geredet und im Hauskreis haben wir ganz viele coole Ideen gesammelt, was man alles machen könnte. Wenn wir dann einmal Zeit finden dafür, dann will ich das konsequent durchziehen. Und du, Maya? Hast du auch mit jemandem darüber geredet?
Och, ich habe eigentlich mit niemandem darüber geredet. Ich habe einfach versucht, das Richtige zu tun.
Naja, nicht so schlimm. Du bist ja noch jung. Das wird schon noch.
Sonntag. Am 7. Tag sollst du ruhen.
Maya, aufstehen! Komm in meinen Gottesdienst! Wir können heute nicht zu lange bleiben. Ich muss noch das Gartenhäuschen fertig machen.
Aber ich bin noch so müde. Lass mich doch schlafen.
Nein, wir gehen alle in die Kirche. Das gehört zu unserer christlichen Pflicht dazu. Wie will denn auch ein guter Christ aus dir werden, wenn du nicht einmal die gute Predigt hörst am Sonntagmorgen und mit diesen vielen Leuten kannst darüber reden und dann endlich mal das könntest du, wenn wir Zeit finden dafür. Also ich weiss ja nicht, was... Du kannst das ja nicht so, haben wir gestern schon gemerkt, oder? Und von dem her gesehen ist es jetzt mega wichtig, dass auch du in den Gottesdienst kommst. Sonst wird aus dir kein guter Christ.
Es ist ein mega cooles Anspiel oder eins, das zu denken gibt. Merci vielmals für das Theater eine Woche bei der Familie Fromm. Ich hoffe, du bist heute Morgen nicht ins Gate gekommen, um dir ein paar Pluspunkte für den Himmel zu verdienen. Ich hoffe, du bist nicht dahin gefahren, um dein christliches Pflichtgefühl zu beruhigen und dich gleichzeitig über all die aufzuregen, die nicht die gleiche Disziplin haben wie du. Ich hoffe, du wärmst heute Morgen nicht dein Stuhlkissen, um anschliessend heuchlerisch und oberflächlich über das gehörte Fach zu simpeln. Und ich hoffe, du läufst am Ende dieses Gottesdienst nicht da hinten raus, um beim Mittagessen dir die Frage zu stellen, was eigentlich der da vorne geredet hat. Lass uns ein bisschen träumen. Stell dir vor, du bist heute ins Gate gekommen, weil du Gott auf die Schliche kommen möchtest. Weil du sein Wesen und seinen Willen kennenlernen willst. Stell dir vor, du bist heute Morgen hierher gefahren, weil du den Schöpfer von Himmel und Erde liebst und ihm Anbetung und Ehre entgegenbringen möchtest. Stell dir vor, du hast heute Morgen das Gotteshaus betreten, weil du den Weg vom Glauben nicht allein, sondern mit anderen möchtest gehen und das Leben von deinen Mitchristinnen und Mitchristen dich wirklich interessiert. Stell dir vor, du sitzt hier in diesem Raum, weil du tief in dir eine Sehnsucht spürst, dich von Gott verändern zu lassen und entschlossen bist, seine Worte in Tat umzusetzen. Unser Predigtthema von heute lautet Christsein at home. Christsein, das findet nicht nur am Sonntagmorgen statt, sondern hat Auswirkungen auf deinen und meinen Alltag. Kirche, liebe Leute, ist ein Zurüstungs- und Sendungsort. Heute Morgen soll dein und mein Glaube Feuer fangen, damit wir unter der Woche Salz und Licht für unser Umfeld sein können. Oder um sie den Wort vom Epheserbrief auszudrücken, wo wir eine Serie darüber haben. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Nehmt euch daher selbst, Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Und lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Das ist so eine Zusammenfassung über die letzten zwei Predigten, die wir gehört haben zum Epheserbrief. Und heute Morgen tauchen wir gemeinsam in einen Textabschnitt vom Epheserbrief ein, der nach der neuen Genfer Übersetzung folgende Überschrift trägt: Von Gottes Geist geprägte Beziehungen in der Ehe und in der Familie. An alle Junggebliebenen, an alle Singles, an alle Verwitweten. Ich glaube, die heutige Predigt, obwohl der Paulus sehr viel von Ehe redet, ist für uns alle. Wir sind alle unter das Wort von Gott gestellt. Und ich glaube, die Thematik, die der Paulus heute Morgen beleuchtet, geht uns alle als Christen etwas an. Und ich wünsche mir, dass wir Geduld haben, in diesen Text einzutauchen und verstehen zu lernen, was der Paulus uns sagen möchte. Der Textabschnitt, der steht im Epheser Kapitel 5, 21 bis Kapitel 6, Vers 4. Wie schon gesagt, ich lese euch den Text nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Epheserbrief 5, 21 bis 6, 4. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt, die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist, mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Das ist der Abschnitt, den wir heute ein bisschen neuer anschauen wollen. Der US-amerikanische Psychologe und Theologe John Ortberg lässt in einer seiner Predigten Kind zu Wort kommen. Auf die Frage, soll man heiraten, antwortet die 9-jährige Anita folgendermaßen: Für ein Mädchen ist es besser, wenn es Single bleibt. Aber nicht für die Jungs. Jungs brauchen jemanden, der hinterher aufräumt. Eine weitere Frage hat gelautet: Was kann man denn machen, dass ein Ehe gut wird? Der 8-jährige Aaron hat gemeint, man soll besser den Namen von seiner Frau nicht vergessen, sonst geht die Ehe bergab. Und der David, ebenfalls 8, er ratet, Männer müssen einfach gut küssen können. Dann werden die Frauen schon vergessen, dass die Männer halt den Abfall nicht rausgetragen haben. Das sind also ein paar junge Expertenmeinungen, wie gute Beziehungen gelingen können. Uns allen, liebe Gemeinde, ist wohl bewusst, dass unser heutiger Bibelabschnitt ein ziemlich anspruchsvolles Thema darstellt. Ja, wir könnten auch so ein bisschen von einem heissen Eisen reden. Und vielleicht denkt sich die eine oder der andere, mal schauen, wie sich der da vorne heute metzgt. Etliche Aussagen aus Epheser 5, 21 bis 6, 4 tönen für westliche Ohren vom 21. Jahrhundert ziemlich fremd. Wenn nicht sogar fragwürdig. Paulus, hast du schon mal etwas von Gleichstellung und Gleichberechtigung gehört? Wolltest du uns tatsächlich patriarchalische Strukturen aufbinden? Die feministische Theologin Regula Grünenfelder schreibt zu diesem Textabschnitt von heute Morgen: Es gibt Texte, von denen man wünscht, sie würden nicht in der Bibel stehen. Auf mein lautes Nachdenken, ob eine Parodie wohl die richtige Weise wäre, diese Lesung, damit meint sie eben Epheser 5, 21 bis Schluss vom Kapitel, zu kommentieren, antwortete eine Kirchengängerin: Nein, uns wurde mit diesem Text so viel Unrecht getan, also keine Parodie. Ich kann nur leislich erahnen, wie viele Frauen und Kinder unter männlichen Machtfantasien, Macho-Gehabe, direkter und symbolischer Gewalt und auch unter bedrückenden und ausbeuterischen Beziehungen leiden. Und leider sind auch viele christliche Ehen und Familien davon betroffen. Weltweit. Aber ich glaube, das heutige Thema kann auch andere oder weitere Personengruppen verletzen oder wehtun. Menschen, die allein geblieben sind oder verwitwet sind. Ehepaare, die Schiffbruch erlitten haben. Kinder, die unter der Scheidung von ihren Eltern leiden. Wieso wenden wir uns am Sonntag in einem so einen Bibeltext zu? Meine Antwort ist kurz und knapp. Der Paulus hat uns dazu viel zu sagen. Bevor ich loslegen möchte, möchte ich Folgendes vorausschicken. Der Paulus ist nicht ein Träumer. Er ist durch und durch Realist. Seine Briefadressaten leben nicht im Paradies, sondern in einer gefallenen Welt. Der deutsche evangelische Theologe Michael Herbst hat mal folgende lesenswerte Ziele geschrieben. Wir führen unsere Ehen allesamt jenseits von Eden. Jenseits von Eden, das heißt, wir sind nicht mehr im Paradies und noch nicht im Himmel. Wir leben unter den schwierigen Verhältnissen, die nun einmal dieses irdische Getümmel ausmachen. Und das sind Christen stocknüchterne Menschen. Sie wissen um so etwas wie Härte des Herzens. Sie rechnen mit Bosheit, sowohl beim anderen als auch bei sich selbst. Sie wissen um beziehungsfeindliche Lebensumstände. Die Sünde ist da nicht nur hier drin, sie ist auch da draußen. Diese Welt ist kein Paradiesgärtchen für Liebende. Sie wissen um Unversöhnlichkeiten, schuldhafte Verstrickungen, um Verblendung und Verführung, die Menschen aus ehrlicher Treue ausbrechen lassen. Christen sind stocknüchterne Menschen. Wieso habe ich das Zitat von Michael Herbst genommen? Wieso ist das so bedeutsam? Die Antwort heisst, alles, was der Paulus in diesem heutigen Text darüber schreibt, gilt für eine Welt jenseits von Eden. Alles, was der Paulus im Epheserbrief schreibt, gilt für einen Zustand jenseits vom Paradies. Die ursprüngliche Idee von Gott war, dass Mann und Frau miteinander Gottes Ebenbild sein sollen. Sie sollen ineinander in ihrer Unterschiedlichkeit ergänzen. So hat der Plan A ausgesehen. Aber es ist nicht beim Plan A geblieben. Wo die Menschen angefangen haben, Gott den Rücken zuzukehren, ist zum Geschlechterkampf gekommen. Und so sagt Gott zu der Eva, viele Unannehmlichkeiten werden über dich kommen. Dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. Das ist die Welt jenseits von Eden. Die Welt, wo der Paulus drin schreibt. Im engen, frommen Kreis schliesst man aus diesem Bibelwort, wie im heutigen Textabschnitt aus dem Epheserbrief, der Mann soll der Frau sagen, wo es lang geht und alle wichtigen Entscheidungen selber treffen. Die Frau soll dann unterwürfig und ergeben der höheren Weisheit und Erkenntnis vom Mann folgen. Ich habe keine Ahnung, wie das bei euch aussieht, aber für die Neumi und mich sind solche Denkmuster weit weg von unserem persönlichen Leben. Wir sind jetzt bald 15 Jahre geheiratet. Und glaubt mir, es gibt durchaus Meinungsverschiedenheiten bei uns. Aber es käme mir nicht in den Sinn, einen Befehl auszusprechen und dann von der Neumi gehorsam einzufordern. Ich glaube, das würde sie schlichtweg nicht mitmachen. Vielmehr versuchen wir, ineinander zu vertrauen. Wir versuchen, gemeinsam den richtigen Weg zu finden. Und das ist nicht immer nur harmonisch. Wir fighten, wir argumentieren, wir probieren, ineinander zu verstehen. Und manchmal scheitern wir. Und manchmal streiten wir auch richtig ordentlich. Und dann gilt es wieder aufzustehen, ineinander die Hand zu geben, um Vergebung zu bitten und Vergebung ineinander zuzusprechen. Kommandieren und befehlen hilft da ziemlich wenig. Das ist irgendwie unsere Erfahrung. Habt ihr euch schon mal geachtet, wie eigentlich der Text eingeführt wird? Was ist der einleitende Vers von dem Abschnitt? Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Liebe Gemeinde, die einführenden Worte gelten Männer und Frauen. Und erst nach dieser Überschrift geht Paulus ins Detail. Was also allen Menschen gilt, gilt jetzt auch den Frauen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herr Jesus Christus, unterordnet. Und unter der gleichen Überschrift ordnet euch einander unter, sagt der Paulus jetzt zu den Männern. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich möchte eine kleine Anmerkung machen zu diesem doch nicht ganz kurzen Text. Für die Frauen reichen in unserem Textabschnitt genau 60 Worte. Für uns Männer braucht der Paulus 149 Worte, um klarzumachen, wie unsere Variante von der Unterordnung aussehen soll. In Paulus Frauenfeindlichkeit vorzuwerfen, scheint mir ein bisschen weit hergeholt zu sein. Was viele heutige Leserinnen und Leser nicht wissen, ist die Tatsache, dass unser heutiger Bibelabschnitt sich markant von der damals umliegenden Kultur unterscheidet. Der Paulus hat eine Vorstellung, die revolutionär ist. Seine Argumentation ist sozusagen eine radikal neue Sicht auf Ehe. Ich möchte euch einen Text vorlesen aus der Studienbibel «Sein Wort, meine Welt». Darin heißt es, in vielen Ehen des ersten Jahrhunderts und in der ganzen Weltgeschichte bestand der Wert einer Frau hauptsächlich darin, dem Ehemann rechtmäßige Kinder zu schenken. Austausch, Zusammenarbeit, ein Miteinander und Zuneigung waren nicht das, was eine Frau von der Ehe erwarten konnte. Doch das neue Leben in Christus rief auch in der Ehe nach neuen Verhaltensweisen. Paulus wies Ehemänner an, ihre Frauen zu lieben und sich um deren persönliche Entfaltung zu kümmern. Eine Vorstellung, die von der damaligen Kultur radikal abwich. Ehefrauen sollten ihrerseits mit Hingabe und Treue antworten. Diese Unterordnung war keine Form der Unterwerfung, sondern eine Übung in Sanftmut und Liebe. Das ist der Text aus der Studienbibel «Sein Wort, meine Welt». Wenn man den Textabschnitt von Paulus mal genau durchliest, dann fällt auf, dass der Apostel etwas unglaublich Bedeutungsvolles sagen möchte. Er nimmt die als Beispiel, um auf die faszinierende Beziehung zwischen Gott und Mensch hinzuweisen. Der Paulus schreibt, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Vers 32. Der Apostel, der sieht in der Ehe eine verborgene Botschaft und eine tiefere Wirklichkeit. Die Ehe ist ein Bild für etwas viel Größeres, nämlich für das Liebes- und Beziehungsverhältnis von Jesus zu seiner Kirche. Im Vers 31 heißt es, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hat er gewusst, Jesus ist ganz ähnlich vorgegangen. Er hat sein Zuhause verloren, die Herrlichkeit bei seinem Vater und ist bereit gewesen, zu uns in die Welt zu kommen. Er ist aus Liebe zu uns Menschen gekommen, weil er uns auf Augenhöhe begegnet und uns in eine einzigartige und enge Gemeinschaft mit ihm möchte mit ihnen nehmen. Er hat sich buchstäblich für seine Braut hingegeben. Er hat sein Leben geopfert. Er ist treu zu seiner Gemeinde gestanden. Liebe Leute, er kämpft für uns. Er ringt um dich und mich. Und genau so, wie er sich ohne Vorbehalt hingegeben hat, mit grenzenloser Treue für uns da ist, so soll es gemäss Paulus auch zwischen Mann und Frau sein. Aus Liebe zu uns hat Jesus den Vater verlassen, damit er mit uns Gemeinschaft pflegen kann. Und aus Liebe zu uns hat Gott seinen Sohn gehen lassen. Das Johannes-Evangelium drückt das schön aus. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Liebe Leute, in diesem Textabschnitt steht, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Und das heisst, und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Der Respekt und die Ehrerbietung einem anderen gegenüber ist Ausdruck vom Respekt und der Ehrerbietung Jesus gegenüber. Wir folgen nicht irgendwo in einem Macho-Typ. Wir folgen und dienen Jesus, der selber zum Diener geworden ist. Und das soll in unserer Ehe und in der Familie sichtbar werden. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Der Paulus ermutigt den Ehemann, dass er die Leitung der Ehe übernehmen soll. Aber er soll das auf eine selbstaufopfernde Weise und als Art und Weise machen, wie es Jesus vorgelebt hat. Und sobald er Leid übernimmt, sobald die Leitung übernimmt, herrisch und arrogant daherkommt, fällt das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen. Also den Frauen wird gesagt, sie sollen sich unterordnen. Das bedeutet, Frauen lieben, indem sie ihre Männer achten. Den Männern wird gesagt, sie sollen ihre Frauen lieben und das heisst, sie sollen für sie sorgen und ihr Leben für sie hingeben. Eine mega krasse Sichtweise, die uns hier aufgetischt wird. Bei der Taufe von Jesus hat sich der Himmel aufgemacht und aus dem Himmel hat eine Stimme geredet. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und ganz ähnliche Worte finden wir auf dem Berg der Verklärung. Dort heisst es, aus einer leuchtenden Wolke hat eine Stimme gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Habt ihr gewusst, Gott ist Liebe. Und der Gott liebt aus tiefster Wesensart, er kann gar nicht anders, seinen eigenen Sohn. Die Frage ist, was ist jetzt die Antwort vom Sohn auf diese Liebe? Jesus hat mal einmal gesagt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Und ein bisschen später steht im Johannesevangelium, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Ja, für mich zusammengelegt, der geliebte Sohn ehrt mit seinem Gehorsam seinen liebenden Vater. Und ich glaube, das ist eine unvergleichliche Beziehung, die hier geschildert wird, das Eins-Sein zwischen Vater und Sohn. Und wenn es im letzten Textabschnitt von heute Morgen ums Miteinander zwischen Eltern und Kind geht, dann glaube ich, liegt die Sichtweise, das Einssein zwischen Vater und Sohn im Vordergrund. Kinder werden aufgerufen, ihre Eltern zu ehren und ihnen zu gehorchen. Und Eltern werden ermahnt, einen Raum vom Vertrauen und der Liebe zu schaffen. Und nur in diesem gegenseitigen Verhältnis, in diesem göttlichen Ideal, kann Liebe und Gehorsam miteinander gedacht werden. Leider fehlt heutzutage sehr oft Liebe. In der Bibel lesen wir, dass die Liebe erkaltet. Und so entsteht ein ungutes Gleichgewicht. Und viele Kinder leiden darunter. Ich möchte euch noch einen spannenden Textabschnitt von Nicholas Thomas Wright zeigen. Einer der führenden neutestamentlichen Theologen im englischen Sprachraum. Er schreibt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde festgestellt, dass es schwieriger denn je ist, ein Junge zu sein. In den angeblich zivilisierten und kultivierten Ländern dieser Welt wächst heutzutage eine ganze Generation von jungen Männern heran, die sich einfach deshalb diskriminiert fühlen, weil sie männlich sind. Sie haben Energie und Schwung, die leider oft in Aggression und Gewalt ausufern. aber sie haben niemanden, der ihnen hilft, diese Energie zu kanalisieren und in die richtigen Bahnen zu lenken. Oftmals wachsen sie in einem kaputten Zuhause auf, wo ihr natürlicher Vater sie schon lange und für immer verlassen hat. Sie erleben eine Abfolge von anderen Männern, die kommen und gehen. Wenige dieser Männer, wenn überhaupt, kümmern sich um sie und noch weniger sind sie angemessene Vorbilder. Die Lehrer in den Schulen, die sie eigentlich besuchen sollten, sind überwiegend weiblich. Die Botschaft, die sie meistens vermittelt bekommen, lautet, es wäre viel besser, wie ein Mädchen zu sein, wie ein Mädchen zu denken und zu fühlen. Jungs und Männer sind Teil des Problems in dieser Welt. Nur wenn sie sich radikal verändern, können sie Teil der Lösung werden. Die westliche Welt hat für eine ganze Generation das gängige Klischee umgedreht. Mindestens seit Aristoteles haben Männer Frauen als eine minderwertige Spezies angesehen und viele Frauen haben sich dieser Bewertung angeschlossen. In den letzten Jahrzehnten hat sich das in der volkstümlichen Wahrnehmung gedreht. Mittlerweile sind es die Männer, die sich dafür entschuldigen müssen, dass sie männlich sind. Taffi Wort. Es wäre interessant, dass eine Feministin dazu sagt. Liebe Ehepaar, liebe Kind, liebe Singles und Verwitwete. Wir leben in einer Welt jenseits von Eden. Und wir tun gut daran, unseren Blick auf den zu richten, der Beziehungen möglich macht, die von Gottes Geist geprägt sind. Jesus fragt dich und mich, wenn wir unser Verhältnis als Männer und Frauen, als Eltern und Kind von ihm formen und gestalten lassen. Er will Raum bekommen. Ich wünsche mir, dass wir ihm Erlaubnis geben, das Zepter von unseren Ehen und Familien zu übernehmen. Möge der Sohn von Gott in all unseren Beziehungen Fundament, Vorbild und Ziel sein. Und so wird aus einem Gegeneinander ein Miteinander. Und so kann es Christ sein, at home gedeihen, wo Jesus ehrt. Ich möchte den heutigen Predigtteil mit zwei brillanten Texten von Michael Herbst abschliessen. Der eine richtet sich an Ehemänner und der andere richtet sich an Ehefrauen. Es gibt eine wichtige Spielregel. Jeder von uns soll für sich selber hören und nicht für den anderen. Also als erstes dürfen Frauen gerne mal ein bisschen abschalten. Michael Herbst schreibt, du lieber Ehemann, ich möchte, dass du deine Frau liebst. Und das bedeutet, dass du dich um sie mühst. Ich möchte, dass du sie nicht als deine Putzfrau und Liebesdienerin behandelst. Oder wie ein praktisches Möbelstück, das selbstverständlich da ist, ohne Beachtung zu verdienen. Ich möchte, dass sie sich in deiner Nähe entfalten kann, mit ihren Gaben. Ich möchte, dass du Interesse zeigst und zuhörst, wenn sie erzählt. Gib dir Mühe, auch von dir zu erzählen. Ich möchte, dass du sie wieder fragst, wie ihr Tag war. Ich möchte, dass du sie mit überraschenden Geschenken erfreust. Sorge du dafür, dass ihr gemeinsam gute Dinge unternehmt. Ich möchte, dass du dich in Acht nimmst, nicht laut wirst und übermächtig. Ich möchte aber auch, dass du dich nicht zurückziehst und dich innerlich verweigerst. Ich möchte, dass du deiner Frau gerne Schwächen nachsiehst und Versagen verzeihst. Lass sie spüren, wie wertvoll und bedeutend sie ist. Tritt zurück, wenn immer sie vorne stehen und groß herauskommen kann. Kein Opfer ist zu groß, wenn es darum geht, deine Frau zu ehren. So ehrst du mich und so dienst du mir. Und zugleich wirst du genau so heil und die Wunde von Eden kann anfangen, sich zu schließen. Und jetzt dürfen die Männer ein bisschen über das nachdenken und die Frauen dürfen zuhören, was Jesus ihnen heute sagen möchte, nach dem Wort von Michael Herbst. Du, liebe Ehefrau, ich möchte, dass du deinem Mann mit tiefem Respekt begegnest. Du kennst ihn auch mit seiner Armseligkeit. Fang nicht an, auf ihn herabzuschauen. Lass nicht zu, dass es bei euren Treffen spöttisch und spitz zugeht, wenn ihr über die Männer redet. Schaut nicht auf ihn als das schwächere und schlechtere Geschlecht herab. Schau auf ihn hinauf, weil auch er ein Ebenbild Gottes ist, so wie du. Suche nicht die beherrschende Kontrolle über euer gemeinsames Leben. Unterordnen heißt nicht dominieren, kontrollieren, manipulieren, dirigieren. Ich möchte, dass dein Mann deine Achtung und Wärme spürt. Hilf ihm, aus seiner Sprachlosigkeit herauszufinden. Wenn du innerlich schon resigniert und gekündigt hast, dann widerrufe deine Kündigung und gib eurer Ehe eine neue Chance. Ich möchte, dass du ihm gerne Schwächen nachsiehst und Versagen verzeihst. Erspar deinem Mann aber nicht ein ehrliches Urteil. Er braucht es. So dienst du ihm, andere werden es nicht tun. So ehrst du mich und so dienst du mir. Und zugleich wirst du genauso heil und die Wunde von Eden kann anfangen, sich zu schließen. Jetzt dürfen alle wieder zuhören. Liebes Gate 44, heute Morgen ist es darum gegangen, Christus als Vorbild zu nehmen, um gelingende Beziehungen miteinander leben zu können. In der Ehe, in der Familie, aber auch außerhalb von Ehe und Familie. Ich möchte mit einem Gebet schliessen. Herr Jesus Christus, etliche von uns haben die heutigen Worte nur mit Schmerz und Frust entgegennehmen. Bitte tröst die unter uns, wo die Sehnsucht nach einem Liebenden gegenüber unerfüllt geblieben ist. Tröst die, wo die Liebe zerbrochen ist. Tröst die, wo ihren Partner verloren haben. Manche von uns ist die Liebe abhanden gekommen. Beziehung zum Partner am Rand vom Leben gerutscht. Die Mühe um ihn, um sie gestorben. Zuneigung ermüdet. Herr Jesus, erbarm dich über uns und hilf uns, neue Anfänge zu machen. Manche von uns sind schuldig geworden, haben Grenzen überschritten, innerlich oder äußerlich. Herr Jesus, erbarm dich über uns, vergib und erneuere uns. Manche von uns leiden darunter, wie mühsam es ist, Zeit und Raum zu finden für das eheliche Miteinander. Bitte, hilf uns da drin. Und manche spüren, wie ein Geist von der Missachtung, von der Gleichgültigkeit, vom Hochmut und der geheimen Verachtung in unsere Beziehungen eingezogen ist. Bitte, Jesus, erneuere uns und lass uns wieder ein Abbild von deiner Liebe und Opferbereitschaft werden. Amen.